Werbung.
Seit 20 Jahren erleichtert Molly schon Zahlungen für Online-Händler, reduziert Papierkram und verhindert Checkout-Probleme im E-Commerce. Mittlerweile setzen viele bekannte Marken wie Koro und Drycon auf Mollys Zahlungslösungen. Das ist aber noch nicht alles. Das erfolgreiche Fintech aus Europa bietet auch unbürokratische Finanzierungen an. Brauchst du kurzfristig Kapital fürs Marketing? Mit Molly kannst du in wenigen Klicks bis zu 250.000 Euro Finanzierung erhalten und flexibel zurückzahlen, abhängig von deinem Umsatz. Wenn du also deinen Umsatz steigern und den Papierkram minimieren möchtest, dann schau mal bei molly.com/t3n vorbei und erfahre mehr dazu.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Mein Name ist Elisabeth Urban und heute beschäftigen wir uns mit einem Begriff, der immer wieder aufploppt, wenn es ums Führen von Teams geht. Psychologische Sicherheit. Was genau das ist, warum wir psychologische Sicherheit brauchen und wodurch sie wachsen kann, darüber spreche ich heute mit Karin Lausch. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Karin, du bist Mitgründerin von CoEffect, einer Beratungsagentur für Führungsteams und hast davor unter anderem bei der Techniker Krankenkasse, Comdirect und der Commerzbank Führungskräfte begleitet und die Organisationsentwicklung mitgestaltet. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Rahmen du dich das erste Mal mit dem Begriff psychologische Sicherheit beschäftigt hast?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Und diese Frage erinnert mich gleichzeitig auch immer wieder daran, dass wenn wir uns mit was so intensiv beschäftigen, dann denken wir immer, das ist total klar und selbstverständlich. Ne? Und so solche Fragen sind immer gut, weil sie machen es wieder nicht so selbstverständlich, dass das so klar ist. Ich glaube, das war, als ich einmal tatsächlich auch ein Leadership-Team begleitet habe. In einem Meeting, da ging es so, das war auch so ein bisschen eine Retrospektive, da ging es darum, dass das Management gerade eine Krisensituation hinter sich hatte. Es gab einen ganz großen technischen Bug im Unternehmen und das führte dazu, dass also KundInnen mit ihren Zugangsdaten auf Bereiche anderer KundInnen zugreifen konnten. Das war alles ganz schön, genau, also sehr empfindlich, auch so was die Daten anging. Und in dem Zuge sollte ich jetzt dieser Managementrunde helfen, das so aufzuarbeiten und Learnings zu definieren. Hey, wie sind wir eigentlich mit dieser Krise umgegangen und was würden wir beim nächsten Mal besser machen wollen? Und in dieser Situation war das fast nicht möglich, diesen Auftrag zu erfüllen. Oder es war einfach nicht möglich. Es war nicht fast nicht möglich, es war nicht möglich, weil das Management damit beschäftigt war, auszuweichen und immer dafür zu sorgen, dass sie selber in einem guten Licht dastanden. Das heißt, in dieser Aufarbeitungssituation ging es jetzt immer darum, dass irgendwie, ich will nicht sagen, sie haben mit dem Finger auf sich gegenseitig gezeigt, das haben sie gar nicht gemacht, aber sie haben immer dafür gesorgt, dass niemand auf den Gedanken kommen könnte, dass sie jetzt irgendwas nicht getan hätten, was sie hätten tun sollen oder dass sie etwas nicht gut gemacht haben. Und es war viel Ausweichen dabei, es war viel Vermeidungsstrategie im Raum. Und danach, das hat mich nicht losgelassen, und danach habe ich mich mit dem Thema Funktionieren solche kritischen Feedbacks in Gruppen beschäftigt und kam dann natürlich relativ schnell auf das Thema psychologische Sicherheit. Denn ich würde sagen, das ist genau das, was diese Managementrunde eben nicht hatte. Amy Edmondson hat ja psychologische Sicherheit als Begriff überhaupt auch erst ins Leben gerufen und sie hat genau dieses Phänomen beschrieben, dass wenn keine psychologische Sicherheit da ist, dann werden wir immer versuchen, Fehler unter den Teppich zu kehren. Ne? So, also wir wollen gar nicht so richtig, dass die sichtbar werden. Und ich würde sagen, genau das ist damals auch in dieser Runde passiert.
Weißt du ungefähr noch so, wann das war, so jahreszeitenmäßig?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube so 2014 vielleicht.
So. Also Tatsächlich schon lange nachdem das Konzept von der psychologischen Sicherheit ja gegründet wurde. Du hast schon Amy Edmondson angesprochen. Ich erkläre vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz, wer das ist. Eine Harvard-Professorin, die Leadership und Management, also sich damit hauptsächlich beschäftigt. Und sie zeigt, dass Menschen in einem psychologisch sicheren Umfeld bessere Leistungen abliefern können und auch spannendere Ideen formulieren vielleicht und hat sich erstmals in den 1990er Jahren damit beschäftigt. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, es geht auch um Fehler machen und dass man die machen darf. Was ist denn der Unterschied zwischen psychologischer Sicherheit und Fehlerkultur? Also wie hängt das miteinander zusammen oder was greift da ineinander?
Ja, ich glaube, das hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen. Ne? Genau, also das, was Amy Edmondson damals ja herausgestellt hat, war ja, dass sie bei ihren Studien festgestellt hat, bei Teams in Krankenhäusern, also im medizinischen Sektor, dass die erfolgreichsten Teams die meisten Fehler gemacht haben. Das war so ihr erstes Ergebnis. Und dann hat sie gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Das sind doch die erfolgreichsten Teams. Warum machen die denn am meisten Fehler? Und Gott sei Dank hat sie das so nicht hingenommen, hat also in dem Moment den Daten nicht vertraut, könnte man sagen, und hat nochmal weiter geforscht und hat dann rausgefunden, es sind gar nicht die erfolgreichsten Teams, die meisten Fehler machen, sondern sie sprechen viel offener darüber. Das heißt im Umkehrschluss, dass die weniger erfolgreichen Teams weniger ihre Fehler sichtbar machen. Und das tun wir ja deshalb, weil wir Sorge haben, wenn wir angreifbar werden, dass zwischenmenschlich negative Konsequenzen uns drohen. Und das ist eigentlich Fehlerkultur. Also das ist die reinste Fehlerkultur. Aber psychologische Sicherheit ist eben nicht nur Fehlerkultur, sondern eine gute Fehlerkultur. Und gut ist hier wieder relativ, was heißt das? Aber eine gute Fehlerkultur ist ein Teil der psychologischen Sicherheit. Die psychologische Sicherheit lässt sich auch so in vier Stages kategorisieren, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Das hat Timothy R. Clark in seinem Buch auch ganz, ganz gut aufgemappt, finde ich. Und wenn man jetzt guckt, wo ist jetzt Fehlerkultur, dann wäre das so ein bisschen die Learner Safety, ne? Wir können gemeinsam lernen, wir können auch mal sagen, ich weiß es nicht. Ich kann meine Unvollkommenheit auch zeigen. Ich kann sagen, ich brauche Unterstützung. Ich kann sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann sagen, mir ist was passiert, ich habe das nicht gut gemacht. Ich würde gern mit euch lernen, ne? Was können wir jetzt daraus lernen? Und diese ganzen Aussagen, die ich jetzt hier so ganz locker flockig mit dir hier am Mikrofon teile, die fallen uns richtig schwer, wenn wir uns nicht sicher fühlen in einem Team. Dann haben wir einen Kloß im Hals, dann würden wir sowas niemals sagen, weil wir eben befürchten, dass uns daraus jemand einen Strick dreht.
Das heißt, die Teams in der ersten Untersuchung quasi von Frau Edmondson, die haben vielleicht nicht unterschiedlich viele Fehler gemacht, sondern es ging einfach darum, die einen haben drüber gesprochen, die anderen haben es unter den Teppich gekehrt. Bevor wir nochmal näher auf diese Eigenschaft, warum uns das so schwer fällt, darüber zu sprechen, kommen, magst du vielleicht noch die anderen drei Dimensionen, waren es glaube ich noch, die uns fehlen, erklären?
Ja, genau. Es geht so los mit der Inclusion Safety. Wie der Name schon sagt, geht es da um Zugehörigkeit, also Belonging, Inklusion. Und das wird auch so beschrieben als die Grundvoraussetzung für psychologische Sicherheit. Ne? Also bevor ich mich in einem Team richtig psychologisch sicher fühlen kann, muss ich überhaupt erstmal das Gefühl haben, dass ich Teil dieses Teams bin, ne? Dass ich irgendwie was zu sagen habe, dass ich gehört werde, dass ich gesehen werde. Und also ich mache das jetzt mal so ganz grob, ne? Dann gibt's die Contributor Safety, da geht's so ein bisschen darum, dass wir auch gemeinsam Ergebnisse produzieren können und dafür Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen ist auch ein entscheidender Teil der psychologischen Sicherheit, weil ich würde nur dann vor meinem Team mich hinstellen und Verantwortung übernehmen, wenn ich eben auch da das Gefühl habe, ja, mir kann nichts passieren, wenn ich diesen Karren jetzt gegen die Wand fahre, ne? So, um das mal ganz krass auszudrücken. Und dann gibt's noch die Challenger Safety. Das ist im Prinzip das Stadium, in dem wir uns auch trauen, den Status quo zu hinterfragen. Also das zu hinterfragen, was ist die heiligen Kühe, die Macht und den Status, und dass wir keine Angst davor haben, dass uns auch da jemand etwas Böses will, wenn wir eben an die Dinge gehen, die vielleicht anderen total wichtig sind, von denen wir aber das Gefühl haben, die halten uns auf, die machen keinen Sinn mehr, die tun uns vielleicht sogar nicht mal gut.
Du hast am Anfang Belonging angesprochen, also die Zugehörigkeit zum Team. Wenn ich jetzt möchte, dass eine neue Person sich in meinem Team gut aufgehoben fühlt, was kann ich denn tun dafür?
Ja, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich nie so diesen einen Plan und der funktioniert überall, weil diese Person, die du gerade beschreibst, die ist ja immer ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, da fängt es allein schon an. Ne? Wenn ich jemanden integrieren möchte, dann muss ich das vielleicht mit Mitteln tun, die nicht mir gefallen, sondern die vor allen Dingen zu der Person passen. Das finde ich ist immer schon echt so der erste Eye-Opener. Wir neigen ja immer dazu, Dinge zu tun, die wir selber gerne hätten. Mhm. Und wenn wir jetzt mal nur ein ganz kleines Beispiel nehmen, wie sich Menschen in ihren Merkmalen total unterscheiden können, ne? Dann und nur mal von Introversion und Extraversion sprechen, dann könnte das bei einem Menschen, der total introvertiert ist, ganz anders wirken als bei jemandem, der eben eher in der Extraversion ist, ne? Das heißt, ich vielleicht als total extrovertierter Mensch möchte jetzt ein Teammitglied integrieren, aber die Person ist eher introvertiert und dieses Ganze immer alle zusammen ist jetzt gar nicht so das, was ihr so Energie gibt, dann fängt es da schon an. Ne? Das heißt, ich muss mich erstmal damit beschäftigen, wie ist dieser Mensch überhaupt so? Was tut dem gut? Was braucht er eigentlich, um gut zu arbeiten und um gut anzukommen? Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Dinge, die nie falsch sind. Ne? Gut zuhören, ausreden lassen, mehr Fragen stellen als Antworten geben und mit echtem Interesse der Person begegnen, was ihre Ansichten angeht, was ihre Meinung angeht, diese Perspektivenpluralität auch wirklich nutzen, sie nicht nur da sein lassen, sondern sie auch wirklich nutzen und den Menschen kennenlernen und ihm echte Verantwortung übertragen. Ich glaube, das sind wirklich so entscheidende Dinge, um jemanden zu integrieren.
Stichwort Verantwortung übertragen. Da gibt es ja auch immer so einen schmalen Grat zwischen Verantwortung übertragen, sodass sich die Person gesehen fühlt und auch ein Gefühl hat, das, was ich hier tue, das bewegt was und da kann ich was bewirken. Und zwischen einem zu viel an Verantwortung, wie finde ich denn heraus, wo diese Grenze ist? Ab wann mute ich jemandem vielleicht zu viel zu?
Ja, super Frage. Was wir ja echt nicht unterschätzen dürfen in der Beziehung, egal in welcher, ob privat oder auch bei der Arbeit, auch die Arbeit besteht ja aus Beziehungen, dann ist es das Miteinanderreden. So einfach das jetzt auch klingt, so schwer ist das ja manchmal, ne? Weil wir oft in unserem Arbeitsalltag so gefangen sind, unsere Scheuklappen aufhaben und irgendwie denken, vor lauter To-Dos komme ich gar nicht mehr dazu, mich mal um die grundlegenden Dinge zu kümmern. Und ich finde es total entscheidend, und das ist auch meine Erfahrung, die ich mache, wenn ich Führungskräfte berate, mit ihren Teams und ihren Mitarbeitenden, immer im Austausch zu sein, genau darüber. Das heißt, Verantwortung abzugeben. Und ich meine damit nicht Verantwortung abgeben in dem Sinne, mach das jetzt mal ganz allein und eigenständig, aber bitte genauso, wie ich das machen würde. Also so ein verlängerter Arm einfach nur, sondern ich meine echte Verantwortung, also den wirklichen Freiheitsgrad. Hey, das ist das Ziel, aber wie du da hinkommst und was deine Art ist und auf welche Ideen du kommst, damit wir da hinkommen, das ist einfach komplett dir überlassen. Das wäre ja so das Maximum von Verantwortung. Da würde ich immer sagen, gut im Austausch sein, um eine Überforderung, die ja jederzeit auftreten kann, aber eben überhaupt nicht auftreten muss, auch da sind wir wieder total unterschiedlich, um die frühzeitig zu erkennen und dann auch zu gucken, was ist denn wirklich der Grund? Wir neigen dann schnell dazu zu sagen, ja, das kann die Person noch nicht, das war jetzt zu früh, das war zu viel, die ist noch nicht so weit, weil wir immer nur in Reifegraden denken. Aber es gibt ja oft ganz unterschiedliche Gründe, warum das der Fall ist, ne? Die Prozesse sind vielleicht überhaupt nicht richtig, die Person traut sich nicht wirklich, ihr es daraus zu machen, muss sich verstellen, hat irgendwie Wertekonflikte mit der Arbeit. Es gibt irgendwelche privaten Dinge, die gerade belasten, oder die, ja, Probleme liegen irgendwie in der Struktur. Also es gibt so viele Dinge. Und deswegen ist es super wichtig, einfach im kontinuierlichen Austausch mit den Mitarbeitenden zu sein und sich als Führungskraft diese Zeit auch zu nehmen.
Jetzt hast du schon angesprochen, vielleicht, wenn sich jemand überfordert fühlt, dann spricht die Person das im Idealfall an in so einem Gespräch, in so einem Austausch. Das ist ja ein bisschen wie mit den Fehlern. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen, hey, ich kann das nicht oder ich habe was falsch gemacht oder ich fühle mich überfordert. Und da sind wir wieder beim Anfang, den wir hatten. Wie schaffe ich es denn, eine Fehlerkultur zu etablieren, damit Menschen sich trauen? Und warum ist es so schwer am Anfang?
Ja, um darauf nochmal zurückzukommen, ich finde nämlich eben gar nicht, dass ich dann davon ausgehen kann, dass die Person das von sich aus sagt. Deswegen ist es super, dass du das nochmal sagst. Sondern ich glaube, dass wir immer den Raum dafür öffnen müssen, gerade dann, wenn wir Verantwortung haben für Menschen, also ich in der Führung, ich muss erstmal einen Raum aufmachen für das, was andere sich vielleicht noch nicht trauen zu sagen. Und das ist für mich auch einer der entscheidendsten Teile von Führung zukünftig, dass wir immer mehr dahin kommen, zu verstehen, dass Menschen nicht funktionieren müssen, sondern dass es darum geht, eben auch vielleicht ganz bewusst mal nicht funktionieren zu dürfen, um dann wieder in die Leistung zu kommen, aber gesund. Und deswegen geht es mir eher darum, wenn wir jetzt sagen, kontinuierlicher Austausch im Sinne der Vermeidung auch einer Überforderung, nicht zu warten, bis jemand mir das sagt und sich dann später hinzustellen, wie das viele machen und sagen, ja, die haben mir ja nichts gesagt, sondern empathisch zu sein, ein Gefühl zu entwickeln und die Person auch einzuladen, darüber zu sprechen. Ganz aktiv zu fragen und vielleicht auch selber mal zu erzählen von der eigenen Arbeitslast, vielleicht auch von eigenen Situationen, wo ich mal selber überfordert war oder was mir gerade zu schaffen macht. Und es gibt keine Einladung, die so stark wirkt, wie wenn ich als Führungskraft den Raum dafür aufmache. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung. Und um deine Frage zu beantworten, genau, wie komme ich da jetzt hin? Ich glaube, genau das ist dieses Prinzip, ne? Ich muss immer gucken, dass es Menschen gibt in Gruppen, in Teams von Menschen, die es schaffen, diese Momente zu erzeugen, in denen ich als Mensch merke, in denen bei mir ankommt im Team, wow, jetzt kann ich auch mal sagen, was ich sonst nicht sagen kann. Jetzt kann ich gerade mich trauen und ich kann jetzt sagen, dass es mir nicht gut geht und ich kann sagen, dass ich was falsch gemacht habe oder dass ich gerade überfordert bin und nicht weiter weiß. Das ist ja genau das Phänomen von psychologischer Sicherheit, dass wir das Gefühl haben, hey, wir sprechen hier echt über krasse Themen oder die Luft wird dick, also wir, ne, vielleicht tragen wir gerade einen Konflikt aus oder jemand sagt was, was mich total emotional berührt, aber trotzdem sind alle innerlich sicher und stabil und fühlen sich trotzdem gut. Also ich kann einen Konflikt haben und mich trotzdem in der Gruppe gut fühlen. Ich kann sagen, dass es mir nicht gut geht, aber mich in der Gruppe gut fühlen. Das ist die psychologische Sicherheit.
Das ist ja eine sehr, sehr große Leistung, die da jeder Einzelne auch erbringen muss, weil man ja erstmal splitten muss. Okay, da ist vielleicht dieser Konflikt. Und selbst wenn die Person jetzt gerade ein Problem auf den Tisch legt, das hat nicht unbedingt direkt was mit mir persönlich zu tun, sondern es ist so diese Trennung. Hast du Tipps, wie man daran arbeiten kann, sowas, also diese Trennung zwischen eigener Emotionalität und dem, was da gerade besprochen wird, hinzubekommen?
Ja, das ist die Königsdisziplin der Selbstführung, würde ich sagen. Also super schwer, super schwer. Und deswegen will ich auch gar nicht das hier so einfach daherreden. Das klingt immer so leicht. Aber dennoch gibt es ganz konkrete Dinge, die wir da tun können, um uns das zu erleichtern. Und ich finde es immer sehr, sehr wirksam in Teams, wenn es zum Beispiel Konflikte gibt, das Problem zu personifizieren, ne? Also es gibt ja diese eine Regel, die sagt, Person von der Sache trennen. Hey, ich habe jetzt einen Konflikt mit dir, aber ich gucke nochmal genau hin, das bist ja nicht du, sondern das ist dieses Thema, das mich triggert. Das ist diese Sache, die mich ärgert. Das ist dieses Dings da, das mich immer aufregt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde dann sagen, und dieses Dings da, das personifizieren wir, weil das ist eigentlich das, was wir hier lösen müssen. Das ist der Gegner sozusagen. Und das kann dann auch wieder Verbindungen schaffen zwischen den Personen, ne? Einfach zu merken, wir sind das gerade gar nicht, die hier den Kampf haben, sondern es gibt etwas Drittes hier im Raum und das müssen wir irgendwie lösen.
Du hattest angesprochen, dass man als Führungskraft zum Beispiel auch selber mal sagt, wie es einem gerade geht oder auch Fehler eingesteht und so weiter. Kann das nicht aber auch das Vertrauen in die Führungsfähigkeit beschädigen, wenn man zu viel teilt quasi?
Ja, ich glaube, dass wir genau aus so einer Vergangenheit kommen. Ich glaube, dass wir genau aus einer Zeit kommen, in der Führungskräfte so sozialisiert worden sind. Und das meine ich jetzt durchaus, was alle Beteiligten angeht, ne? Also Teams haben das erwartet, die Führungskräfte der Führungskräfte haben das so trainiert mit denen und auch erwartet. Und die Führungskräfte, die in der Rolle waren, die haben das so entwickelt. Also alle haben das miteinander erzeugt, ne? Niemand ist da schuld dran, aber wir kommen aus so einer Zeit, in der irgendwie klar war, Führungskräfte, die müssen sich Respekt erarbeiten. Und mich hat tatsächlich sogar vor ein paar Jahren noch mal jemand gefragt, ja, wie schaffe ich es denn, Autorität zu zeigen? Ne? Und da habe ich mich sofort gefragt, warum eigentlich? Ne? Ist das das, was wir wollen? Also möchte ich als Führungskraft Autorität ausstrahlen? Ist das überhaupt noch der Zeitgeist? Ne? Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir genau das ablegen müssen, dieses Narrativ von Führung, dass es Schwäche ist, wenn ich meine Schwächen zeige. Ich finde ja immer das total stark, wenn ich meine Schwächen zeige. Und es gibt auch nichts, was stärker wirkt, als die eigene Unvollkommenheit zu zeigen. Weil wenn eines klar ist, dann ja, dass wir alle unvollkommen sind. Das macht ja auch irgendwie, das erleichtert es ja auch wiederum und schafft so eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, wir müssen erstmal selber verstehen, dass Führung eben nicht heißt, immer die stärkste Person im Raum zu sein, alles zu wissen, alles zu können und alles immer unter Kontrolle zu haben, sondern dass es viel mehr Stabilität im Team geben kann, wenn auch die Führungskraft mal sagt, hey, ich finde das auch schwer gerade, aber gemeinsam sind wir stark und kriegen das hin.
Mhm. Aber würdest du sagen, es gibt so Eckpfeiler, die man trotzdem irgendwie noch setzt, um dem Team nicht nur die psychologische Sicherheit zu geben, sondern auch ein Grundgefühl von Sicherheit, okay, da hat jemand einen Plan und wir können nach diesem Plan arbeiten und auch wenn wir uns alle, auch die Führungskraft vielleicht unsicher fühlen, gerade die Führungskraft hat immer noch einen Ausweg parat quasi irgendwie.
Ja, allein das, was du jetzt gerade sagst, finde ich halt auch schon wieder so spannend, weil ich weiß nicht, ob die Führungskraft immer einen Ausweg parat haben kann tatsächlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es auch an uns allen ist, mit einer gewissen Unsicherheit umgehen zu können. Also wir merken ja, dass unsere Zeiten immer unvorhersehbarer werden. Und natürlich ist es toll, wenn die Führungskraft immer sagt, guck mal, ich habe hier Plan B, Plan C, Plan D, Plan, ne, so. Und gleichzeitig finde ich, es wirkt oft stärker, auch in der Praxis, in der Entwicklung von Führungskräften und Teams, zu sagen, wir sind doch alle super schlau hier und wir haben alle unterschiedliche Stärken. Lasst uns doch gemeinsam Plan B entwickeln und Plan C und Plan D. Mhm. Und das kann super viel Stabilität geben, weil alle dann sich natürlich auch wieder zugehörig fühlen und das Gefühl haben, ich bin hier ein Teil von. Das hängt jetzt aber von mir auch als Person ab. Will ich das? Also möchte ich eine Führungskraft, die zu mir sagt, hey, du bist genauso Teil der Lösung. Wir setzen uns jetzt zusammen hin und erarbeiten das. Oder will ich, weil ich das vielleicht mein ganzes Leben so kenne, eine Führungskraft, die zu mir sagt, erst gehst du da lang, dann gehst du dort lang und dann gehst du da lang. Und ich würde immer sagen, erstmal ist ja alles okay. Ne? Wir können ja Menschen auch nicht vorschreiben, wie sie gern geführt werden wollen. Ich glaube, es gibt im Moment alles. Aber ich muss eben gucken als Führungskraft, welche Menschen führe ich. Und ich als Mensch, der geführt wird im Team, muss natürlich auch gucken, ist es eigentlich noch richtig? Das, was ich so erwarte von meiner Führungskraft, ne? Also auch eine Führungskraft will ja geführt werden von dem Team. Mhm. Und ich glaube, das ist wieder unsere aller Aufgabe, uns da mal zu hinterfragen. Gehen wir mit einer Konsumentenhaltung zur Arbeit und erwarten, dass man uns Lösungen hinlegt? Oder wollen wir selbst Teil der Lösung sein und das vielleicht mal verändern? Mhm.
Was das Stichwort verändern angeht, da sind wir beim Punkt Challenger fast schon, würde ich sagen. Also Dinge hinterfragen und sagen, na ja, wir haben das zwar schon immer so gemacht, aber warum denn eigentlich? Wie funktioniert dieser Punkt Challenger für Teammitglieder und auch für die Führungskraft?
Ja, genau, auch die Königsdisziplin oder Königinnendisziplin, sage ich jetzt mal bewusst. Meine Erfahrung ist auch da, dass dieser Raum total wichtig ist. Ne? Ich kann nicht erwarten, dass ich mich hinsetze und sage, so, liebes Team, ab morgen möchte ich, dass hier alle total kritisch denken und dass wir jetzt immer schön alles hinterfragen, was wir so tun. Ne? Dann wird natürlich nicht passieren. Aber wenn ich ein Ritual schaffe, eine Routine, in der das Team lernt, oh, das ist jetzt hier der Moment, das ist der Raum, in dem wir uns Zeit nehmen, das mal ganz bewusst zu tun. Beispielsweise in einer Retrospektive. Ist ja egal, ob man das so nennt oder nicht. Aber um das vielleicht kurz zu erklären, so eine Retrospektive heißt jetzt erstmal zurückgeblickt quasi. Also es ist wie so ein kleines Meeting, in dem ein Team guckt, hey, mit Blick auf die letzten 4 Wochen. Was ist da eigentlich richtig gut gelaufen? Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was eigentlich nicht? Und was wollen wir eigentlich ändern? Was wollen wir so nicht mehr machen? Was wollen wir so nicht mehr leben? Wie wollen wir anders miteinander lernen und uns entwickeln? Und wenn ich das erste Mal mache, auch da kann ich wahrscheinlich noch nicht erwarten, dass das so super läuft und alle aus sich rauskommen und alle sich trauen. Aber wenn ich das kultiviere und damit einen neuen Teil einer Sozialisation schaffe, also Menschen sich daran gewöhnen, dass das okay ist, dass das sogar erwünscht ist. Und wenn ich als Führungskraft auch da wieder als Vorbild vorangehe und zeige, dass das okay ist und mich kritisch äußere und heilige Kühe hinterfrage und vielleicht auch mal eine heilige Kuh umschmeiße für etwas Neues, dann mache ich da auch natürlich wieder alles möglich. Und ich begleite Teams seit Jahren darin, das zu tun. Und das ist Wahnsinn, was das auch für eine Organisation ausmacht, wenn auf allen Ebenen sowas kontinuierlich passiert. Dann ist dieses lebenslange Lernen und dieses sich entwickeln gar kein extra To-Do mehr, sondern das passiert einfach on the flight. Das passiert ständig. Und ich kann das auch wirklich nur jedem und jeder raten, da hinzukommen, weil das ist das, was wir zukünftig immer mehr brauchen werden.
Nimm uns mal kurz mit an den Anfang, Schritt für Schritt quasi das einzuführen. Wenn du mit einem Team arbeitest und dann neu hinkommst, was guckst du dir zuerst mal an und wie gehst du dann vor?
Puh, das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, ich gucke mir tatsächlich zuerst immer an, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass ich da bin? Ne? Also warum ich und warum überhaupt irgendwer und was soll denn eigentlich hier passieren? Was ist denn ein Problem? Und meistens merken wir da schon, dass das Problem hinter einer ganz anderen Ecke sitzt, als man erstmal so denkt. Ne? So, das heißt, das Erste, was ich mache, ist, in eine gute Beobachtung und in ein Gespräch und auch eine Analyse zu gehen und den Spiegel von außen mitzubringen und zu sagen, hey, super, das ist total interessant und lass uns aber vielleicht noch mal ein paar andere Steine hochheben und mal gucken, ob da nicht irgendwie der Schmutz unter dem einen Stein von dem anderen Stein kommt, ne? So. Weil es erstmal super wichtig ist, dass wir verstehen, was das Problem ist. Ne? Wir neigen so dazu, schnell in Lösungen zu gehen. Auch gerade Unternehmen, auch wenn es ums Budget geht, die wollen schnell Lösungen einkaufen. Und häufig führt das aber dazu, dass viel an den Symptomen behandelt wird und wenig am eigentlichen Problem, an der Ursache. Und ich glaube, wir müssen alle besser miteinander werden, erstmal das Problem zu verstehen, bevor wir es lösen. Und dann, wenn jetzt beispielsweise es in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gehen soll, in so eine Retrospektive, ne, dann würde ich tatsächlich immer mit dem Team erstmal gucken, wie haben sie denn bisher eigentlich miteinander Kritik geäußert? Wie ist denn Kritik überhaupt konnotiert und Konflikte? Und welche heiligen Kühe gibt's eigentlich? Das finde ich auch immer super spannend.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen zu den heiligen Kühen?
Ja, heilige Kühe sind beispielsweise Prozesse. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht. Also kann jeder beliebige, x-beliebige Prozess sein. Aber Prozesse haben halt die Eigenart, dass sie relativ schnell nicht mehr Sinn machen, weil die Zeit einfach weiterläuft, aber der Prozess läuft, der entwickelt sich nicht automatisch. Den muss ich irgendwie selber verändern. So eine heilige Kuh kann auch das große Eckbüro sein, in dem die Führungskraft immer sitzt mit geschlossener Tür. Kann auch so eine heilige Kuh sein, weil die Führungskraft genau deswegen Führungskraft geworden ist und die wollte immer das schönste Büro mit der größten Zimmerpflanze. Ja, aus so einer Zeit kommen wir ja auch. Da waren das einfach die Statussymbole. Und jetzt sagt das Team oder vielleicht die ganze Organisation, ja, jetzt wollen wir hier aber alle viel mehr miteinander in Austausch gehen. Und plötzlich habe ich im Team auch so eine Situation, dass ich merke, dass so Macht und Status irgendwo verloren geht. Also alle Gewohnheitsrechte, würde ich sagen, sind auch so heilige Kühe, ne? Egal was. Vielleicht habe ich als Mitarbeiterin auch aus einer anderen Zeit noch mitgenommen, dass ich morgens immer erst um 10 kommen kann. Und das ist ja im Rahmen von flexibler Arbeit, bin ich ein totaler Fan von, ne? Freue ich mich drüber. Gleichzeitig aber ja immer auch nur so lange, wie das Team nicht drunter leidet. Und jetzt könnte es ja sein, dass sich im Team eine Konstellation verändert hat und plötzlich andere sagen, ach, weißt du was, an einem Tag in der Woche würde ich auch gerne mal um 10 kommen. Weil, ne, muss meine Kinder noch in die Kita bringen oder irgendwas steht an. Und dann habe ich wieder so ein Gewohnheitsrecht. Und dann geht's wieder darum, wer traut sich denn das jetzt anzusprechen, ne? Also, wer traut sich denn da jetzt mal zu sagen, das finden wir eigentlich gar nicht mehr so gut, wie es ist. Das heißt, es gibt 1 Million Gewohnheitsrechte, heiliger Kühe und Dinge, die uns vielleicht gar nicht mehr so gut tun, die uns aufhalten. Die Meetings, ne? Also ein tolles Meeting, das jede Woche stattfindet, aber das ganze Team denkt sich, boah, wie ätzend, ey, das bringt hier überhaupt nichts. Und keiner sagt was. Und da mal zu sagen und dann die Hand zu heben und zu sagen, ganz ehrlich, Leute, was machen wir eigentlich hier? Und das kann für alle so erleichternd sein. Ich habe schon so oft solche Momente mitbekommen, wo dann alle so denken, oh Gott, endlich sagt's mal jemand, ne? So. Und plötzlich sagen alle, ja, stimmt. Und deswegen ist es ja so gut, das zu tun. Also würde ich immer erstmal gucken, wie habt ihr das denn bisher so gemacht? Wo steht ihr denn in einer Kultur des kritischen Denkens überhaupt? Ja, und dann ganz behutsam die Möglichkeiten und auch Methoden einer solchen Retrospektive einzuführen und das zu üben. Ich würde wirklich sagen, üben. Es gibt kein richtig oder falsch und es gibt auch erstmal kein so wird's gemacht, sondern meine Erfahrung ist, jedes Team muss auch so ein bisschen die eigene Vorgehensweise finden. Deswegen gibt's da auch einen Haufen Methoden, wie man das so tun kann. Aber im Kern geht's ja immer darum, wie lief die Zeit? Was war gut, was war nicht gut, was wollen wir eigentlich anders machen und wie machen wir es denn konkret? Das heißt, du kommst sowohl ins kritische Denken als auch in so einen innovativen Denkprozess und das läuft mit der Zeit immer, immer besser. Und je mehr Menschen es vormachen und sagen, hey, guck mal, ne, was für eine Erleichterung ist das eigentlich, wenn wir auch mal so Ballast abwerfen, desto mehr Menschen machen in der Regel auch mit.
Mhm. Das klingt aber schon auch danach, als ob man sehr viel Durchhaltevermögen bräuchte, gerade als Führungskraft, wenn man diesen Prozess anstoßen will und sagt, irgendwas läuft hier nicht gut, aber man hat noch nicht so ganz raus, was. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, oh, ich habe es jetzt versucht, aber Methode 1, 2 und 3 haben nicht funktioniert und irgendwie weiß ich jetzt auch nicht weiter?
Ja, das, was ja daran die Schwierigkeit ist, ist, dass die Führungskraft selber oder die Person, na, es gibt ja auch OrganisationsentwicklerInnen, denen geht es genauso oder People and Culture, Menschen, die sich überall im Unternehmen um Dinge kümmern und irgendwann sagen, ich weiß nicht weiter. Die Krux daran ist ja immer, dass wir betroffen sind dann in so einer Situation. Das heißt, ich stecke ja selber mit einem halben Bein mindestens ganz drin. Und das führt auch immer dazu, dass ich viele Dinge nicht sehen kann. Und dann bin ich wieder bei dem Thema von eben. Dann glaube ich zu wissen, was das Problem ist, aber sehe vielleicht einfach nicht, dass das eigentlich, dass es die Ursache woanders ist. Und da hilft es, sich Perspektiven zu holen und andere Perspektiven. Das Gute ist, im Unternehmen habe ich ja viele Menschen, da kann man mal sagen, hey, ne, lasst uns mal so eine Art kollegiales Sparring machen. Ja, wir erzählen euch mal, was wir glauben, was das Problem ist und ihr stellt uns schlaue Fragen. Ich kenne viele Unternehmen, die das wirklich komplett alleine machen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich Beratung und Coaching zu holen, um jemanden von außen zu holen, der genau darauf spezialisiert ist, das zu tun. Und das Selbstverständliche entselbstverständlicht, ne? Weil alles, was für uns schon selbstverständlich ist, das hinterfragen wir nicht mehr. Es ist ja Betriebsblindheit, wenn man so will. Und manchmal müssen wir genau da hingehen und zu gucken, wo sind hier die Glaubenssätze, wo sind die Selbstverständlichkeiten, wo hast du nicht hingeguckt, weil du einfach glaubst, das hat einfach gar nichts damit zu tun und du hinterfragst das eben nicht mehr. Und plötzlich ist es doch vielleicht genau das. Und was auch total hilft, ist wirklich ins Ausprobieren gehen, auch mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit. Ne? Es gibt tolle, wirklich tolles Methodenwerkzeug, um sich einer solchen kritischen Äußerung anzunähern. Ne? Also beispielsweise die 5Y, vielleicht noch was Schnelles zum Mitnehmen so ungefähr. Die 5Y sind genau dafür da, dass man einem Problem ein bisschen tiefer auf den Grund geht. Und das kann man als Team echt auch schön spielerisch machen. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, hey, irgendwie haben wir in den letzten Wochen immer unsere Ziele nicht geschafft. Wir sind irgendwie weiß ich nicht, langsamer geworden vielleicht. Ne? Ich denke mir jetzt gerade was aus. Wir sind irgendwie langsamer geworden und haben so das Gefühl von nicht mehr so Produktivität. Die Produktivität ist gesunken. Dann ist das ja nicht das Problem. Das ist ja erstmal nur ein Symptom. Und dann zu sagen, aha, warum ist die Produktivität gesunken? Dann kann man im Team jetzt für diese Frage eine Antwort finden. Dann ist die Antwort vielleicht, viele von uns waren im Urlaub. Das ist ja immer noch nicht das Problem wahrscheinlich, sondern das ist vielleicht nur ein Randproblem. Dann kann man sagen, warum waren denn viele von uns im Urlaub? So, dann kommt man vielleicht so auf das Thema die generelle Planung. Passt die Planung eigentlich zu dem, was eigentlich an Arbeitsanfall da war? Vielleicht biegt man auch ganz woanders ab und merkt plötzlich, dass der Prozess nicht mehr zum Markt passt. Also der Markt hat sich verändert, der Prozess ist gleich geblieben. Das ist das, was ich vorhin sagte, ne? So eine heilige Kuh. Und Fakt ist, bei dieser Übung, deswegen auch 5Y, weil man soll es mindestens 5-mal machen, aber man kann so oft in eine Ebene tiefer gehen mit dem Warum, bis man eben das Gefühl hat, oh wow, jetzt haben wir echt hier irgendwie nochmal einen Kern gefunden, den haben wir vorher nicht gesehen. Und das sind ja schon so ein bisschen spielerische Möglichkeiten auch mit dem Team, methodisch sich dahin zu bewegen, besser hinzugucken, genauer hinzugucken und nochmal tiefer hinzugucken, als man das vielleicht vorher gewohnt war.
Das heißt, so ein bisschen wie so ein Kind, einfach immer wieder fragen, ja, aber warum denn? Aber warum?
Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Ich weiß noch, meine Tochter hat so eine solche krasse Warum-Phase mal gehabt, dass sie dann sagte, Mama, was ist das? Und habe ich gesagt, das ist ein Vogel. Und sie sagte, warum? Und ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, weil das eben ein Vogel ist. Und da merken wir Menschen ja, da kommen wir irgendwie so ans Ende unseres Alphabets. Aber es wäre ja spannend gewesen, genau da mal weiterzumachen. Genau, warum ist das eigentlich ein Vogel? Und so ein bisschen können wir uns das tatsächlich auch im Unternehmen vorstellen. Oft fragt dann jemand aber warum und wir denken, ja, weil ist halt so. Nein, dann weitermachen, ne? So, und wirklich gucken, ja genau, warum ist das denn so? Was waren denn mal Gründe dafür? Und gibt es die Gründe überhaupt noch? Oder sind die Gründe schon weg, aber die Ergebnisse, Regeln und Prozesse, die wir damals geschaffen haben, aufgrund dessen sind noch da, dann passt irgendwas nicht zusammen. Mhm.
Wenn man sich jetzt, also auch in unserem Gespräch hat man schon gemerkt, das Ganze braucht Zeit und vielleicht den einen oder anderen Versuch und es ist auch, psychologische Sicherheit ist eine Sache, um die man sich, wenn ich das jetzt so aus deinen Ausführungen verstanden habe, immer wieder kümmern muss und die man immer wie so eine Topfpflanze im Blick haben muss. Braucht sie mehr Licht, braucht sie mehr Wasser, wie auch immer. Aber warum würdest du sagen, lohnt sich das für ein Unternehmen? Weil es ist ja doch eine sehr aufwendige Sache auch.
Ja, ich würde immer sagen, dass jedes Investment in die Menschen des Unternehmens das beste Investment in das Unternehmen sind, weil am Ende das Unternehmen ja aus den Menschen wirkt und wirksam wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lange Zeit gar nicht so bewusst gesehen haben und was wir aber immer mehr verstehen. Denn wie gesagt, früher stand eher so im Vordergrund, sei froh, wenn du einen guten Arbeitsplatz hast und du musst funktionieren, wenn du bei der Arbeit bist und dann immer schön professionell von 9 bis 17 Uhr und was du danach machst, das ist egal. Und heute erleben wir ja eine totale Entgrenzung von Arbeit und Freizeit und das hat super viele gute Seiten. Wie gesagt, ich bin da ein absoluter Fan. Es hat aber natürlich auch, wie alles im Leben, birgt es Risiken. Und diese Risiken sind eben, dass wir als Menschen ausbrennen, dass wir überlastet, überfordert sind. Und das sehen wir ja auch in der Gesellschaft, ne? Dass es auf jeden Fall eine Tendenz gibt zu Erschöpfung, zu Überforderung. Das hat ganz viele superkomplexe, mehrdimensionale Gründe im Moment. Und deswegen ist es natürlich, wenn ich möchte, dass wir weiter gut wirtschaften und als Unternehmen gut uns entwickeln und auch in der Zukunft erfolgreich sind, super wichtig, in die Menschen, die das alles tun und die für das Unternehmen arbeiten, zu investieren, damit sie gesund sind, sich wohlfühlen und am Ende auch gut leisten können. Und gerade bei dem gleichzeitigen Fakt, dass wir einen Fachkräftemangel haben und einen demografischen Wandel, habe ich natürlich in der Regel im Moment sehr gute Möglichkeiten, relativ schnell auch einfach woanders einen Job zu finden, ne? So. Das heißt, die Menschen haben zum einen mehr Möglichkeiten und sie haben ein größeres Bewusstsein dafür, dass sie sich gut fühlen wollen bei der Arbeit. So, mehr Möglichkeiten zu gehen, größeres Bewusstsein, größere Selbstverständlichkeit, die eigenen Bedürfnisse auch zu decken. trotz Arbeit oder vielleicht sogar durch die Arbeit, birgt natürlich dann wieder eine Marktveränderung. Das heißt, wenn ich als Unternehmen auch nicht reagiere und bei uns die Kultur scheiße ist, die Leute sich nicht wohlfühlen, dann werden die weggehen. Und dann habe ich irgendwann kein Unternehmen mehr. Ne? Ich glaube, das ist einfach so die ganz einfache Rechnung. Und wenn ich jetzt nochmal auf Amy Edmondson zurückkomme, dann eben nochmal, oder diese Managementrunde, ne, unsere Eingangsgeschichte, da muss man einfach sagen, natürlich hätte das Management viel mehr lernen können, wenn sie sich psychologisch sicher gefühlt hätten und wahrscheinlich in der nächsten Krise besser handeln können. Und natürlich, so wie Amy Edmondson es eben auch sagt, sind die erfolgreicheren Teams die, die ihre Fehler sichtbar machen, weil sie schneller daraus lernen, die gleichen Fehler seltener machen und damit sich schneller entwickeln können.
Alles klar. Also ich nehme aus dieser Folge drei Dinge mit, vor allem reden, 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 reden. Aber nicht nur reden, sondern auch zuhören. Und die Möglichkeit schaffen, dass man Fehler auf den Tisch legt und nicht versucht, drumherum zu arbeiten, sondern die Ursache zu finden.
Ja, genau, tun. Also wenn wir das Dreieck voll machen, genau, reden miteinander, ganz viel zuhören und dann auch tun. Das finde ich super wichtig.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Karin, dass du bei uns zu Gast warst. Und an euch da draußen, die ihr eingestellt habt, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.